Es war natürlich eine lange Nacht. Eine lange Nacht und dann ist ja auch der Pokal irgendwie dann war auf einmal verschwunden und so weiter. Das ist eine Geschichte, die in Frankfurt ja überall umgeht und die spektakulär war damals, ja.
Habt ihr ihn auch gesucht?
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Ich bin der Matthias Thoma. Ich bin vom Eintracht-Museum und habe mich in den letzten Wochen etwas rausgenommen. Es gab da eigentlich keinen besonderen Grund, aber es hat sich nicht ergeben. Freue mich aber heute umso mehr wieder bei euch zu sein. Wir haben heute zur Info die Aufnahme am Samstag und heute Nachmittag spielt die Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen. Und wen fragt man vor einem Spiel gegen Werder Bremen besser als unseren Gast für die Waldtribüne Rigobert Gruber, der 1981 von der Frankfurter Eintracht an die Weser gewechselt ist, dann für den SV Werder gespielt hat. Willkommen, Rigobert Gruber.
Hallo.
Gude.
Gude sagt man hier, genau.
Gude sagt man hier. Rigobert, heute geht es um Werder Bremen, es geht um die Frankfurter Eintracht, es geht um Rassismus, es geht um das 9:2 der Eintracht gegen Werder Bremen, es geht um den Fanmarsch in Sevilla und da kann ich nur sagen, zu den Vorzügen eines Museumsmenschen gehört es, dass wir bei großen Erfolgen der Eintracht die ehemaligen, die Titelträger begleiten. Und ich hatte die große Ehre, in Sevilla Reiseleiter zu sein. Und ich kann euch allen sagen, Rigo war als Europapokalsieger 1980 auch 2022 in Sevilla ein Aktivposten. Das war sehr schön und da werden wir sicher nachher auch noch drüber reden. So, Rigo, willkommen in Frankfurt.
Servus.
Erinnerst du dich ans 9:2?
Schwach.
Du hast aber 90 Minuten da gespielt.
Ja, das stimmt. Da habe ich die Zähne zusammengebissen und bis zum Ende durchgehalten. Aber ich muss tatsächlich sagen, es waren wirklich Tore dabei. Wir hatten ja damals unseren zweiten Torwart von Werder dabei. Der hätte auch der erste Torwart wahrscheinlich nicht gehalten. Es waren tatsächlich viele unhaltbare Schüsse mit bei, aber das Spiel hat sich so entwickelt. Und ja, da muss man durch.
Für die Jüngeren unter den Eintracht-Fans, die Eintracht hat damals 1982 9:2 gewonnen gegen SV Werder. Wir lagen, glaube ich, 0:1 zurück.
Ja, genau.
Dann hat Ronny Borchers einen Hattrick gemacht und euer armer Ersatztorhüter Rühlander wurde ausgewechselt. Hast du dir manchmal auch gewünscht, ausgewechselt zu werden?
Och, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich meine, beim 9:2 bis zum Ende auf dem Platz sein zu müssen, ist wahrscheinlich für keinen eine Freude. Aber ja, das war mein erstes Spiel in Frankfurt wieder, nachdem ich nach Bremen gewechselt war. Und bin natürlich mit anderen Erwartungen hergekommen. Und dann so gebeutelt mit 9:2 wieder nach Hause fahren zu müssen, war eine schöne Erfahrung.
Und da muss man sich vermutlich von den ehemaligen Mitspielern einiges anhören nach Spielende.
Ja, klar. Es gab ein Rückspiel.
Ist eigentlich kein guter Start in ein Gespräch, von so einem Spiel zu berichten.
Ich kann's auch.
Aber wir fangen jetzt mal in deiner Jugend an. Du bist in Worms geboren worden und hast bei einem Verein gespielt namens Blau-Weiß Worms.
Blau-Weiß Worms, genau.
Als Kind warst du Fan von?
Ich war eigentlich gar kein Fan vom Verein. Bei uns in Worms ist ja Rheinland-Pfalz, ja die meisten in der Gegend sind FCK-Fans. Und ich war als Kind kein Fan von speziellen Vereinen. Ich war, da ich Abwehrspieler war und Libero, was damals ja gab noch, ich war immer Beckenbauer-Fan. War auch nicht direkt Bayern-Fan, aber ich war einfach ein Beckenbauer-Fan, weil ich so mochte, wie er gespielt hat und elegant. Und das war auch so mein Spielstyle, mein gewollter Style von damals.
In Worms war Wormatia auch Thema. Die haben damals, glaube ich, zweite Liga gespielt.
Ja,
Eckhard Krautzun war Thema, Trainer.
Genau. Ja, also Wormatia war natürlich der große Verein in Worms. Und natürlich sind die damals, als ich bei Blau-Weiß Worms anfing, mit 7 Jahren, später dann, als die Entwicklung dann da war, auf mich zugekommen, wollten mich zu Wormatia holen. Aber das war tatsächlich nie ein Thema für mich. Also ich bin bei Blau-Weiß geblieben, kleinen Verein. Und bin dann, bis ich 17 war, direkt von Blau-Weiß Worms zur Eintracht gekommen.
Und wie kam das? Wie kommt man aus Worms zur Eintracht? Hat Jürgen Gerhard gescoutet?
Es war ja nicht von heute auf morgen. Ich habe natürlich in Worms dann erstmal die Station von Blau-Weiß, dann war Stadtauswahl, Verbandsauswahl, dann habe ich Südwestauswahl gespielt und natürlich die ganzen einzelnen Jahrgänge durch. Und dann waren natürlich damals, vorher kamen schon andere Vereine auf mich zu, in der Gegend natürlich auch Kaiserslautern, Waldhof Mannheim, was auch nicht so weit war. Die haben uns dann angerufen und kontaktiert. Aber ich wollte auch erst meine Schule zu Ende machen, eine Berufsfachschule, also mittlere Reife gemacht. Und das war für mich wichtig, den Abschluss erstmal zu machen. Und dann war ich erst offen für einen Wechsel. Und dann kam eben, damals war Otto Müller, der ja damals der Scout war hier für die Eintracht, auf uns zu. Und da habe ich gleich ein gutes Gefühl gehabt. Und da war die Schule auch zu Ende. Und da habe ich dann gesagt, nach der Schule, wenn der Abschluss da ist, dann, dass ich mir dann vorstellen kann, nach Frankfurt zu wechseln.
Wer war damals dein Manager? War das deine Mutter?
Oh, ich war schon wirklich ziemlich früh selbstständig. Die kamen zwar zu uns nach Hause mit meiner Mutter und damals meinen Stiefvater gesprochen. Aber das meiste habe ich selber eigentlich schon immer selbst entschieden. Also selbst mit 16, 17 war ich schon sehr selbstständig.
Und was hat den Ausschlag gegeben für die Eintracht?
Es war einmal, ja, weil es ein Bundesliga-Verein war auch. Und das war schon, ja, mit Otto Müller hat es gleich gut geklappt. Und das war für mich so Frankfurt als große Stadt. Das hat mich schon gereizt. Auf jeden Fall.
Und als du zur Eintracht kamst, warst du wie so viele Nachwuchsspieler erstmal wohnhaft am Riederwald. Genau. Du hattest dein Zimmer am Riederwald, ja, in der alten Tribüne.
Ja, das war toll. Also die Erinnerung daran, das war wirklich eine tolle Zeit. Vor allen Dingen, weil es die Entwicklung ging so schnell. Es waren ja mehrere Leute, es waren ein Fred Schaub, mit dem habe ich zuerst die ersten Wochen oder Monate zusammen gewohnt. Da waren ein Michael Künast da waren ein Frank Gellweiler, ein Michael Blättel teilweise auch oben gewohnt. Also waren wirklich gute Leute, die später auch dann Erste- und Zweitliga gespielt haben. Also wirklich tolle Jungs. Und bei mir und speziell bei Fred Schaub ging es wirklich sehr schnell. Ich war kaum da. Wochen später hieß es schon, Mensch, ihr trainiert schon bei den Amateuren mit, so wie es damals hieß. Waren wir schon da teilweise dabei. Und dann Monate später hieß es dann, pass auf, du Rigo, du und Fred Schaub, ihr trainiert schon, weiß ich damals, dreimal die Woche schon bei den Profis mit. Also haben wir immer oben aus den Fenstern geguckt und da ist dann Grabowski vorgefahren mit seinem Jaguar, ein Hölzenbein und alle, und wir immer mit großen Augen geguckt. Und dann ein paar Monate später stehst du mit denen auf dem Platz, ne, die du vorher noch gesehen hast bei der WM 74, und auf einmal trainierst du mit den Spielern. Und das war natürlich eine unheimlich schnelle Entwicklung. Und dann, ja, ein Jahr später war ja schon fast das erste Bundesligaspiel. Das ging ja auch ruckzuck nachher. Ne?
Heute spricht man ja von Nachwuchsleistungszentrum und Internat, ja, und Zimmer und alles. Wenn ich das höre, wie viele Leute haben denn da im Riederwald gewohnt? Also wenn du jetzt sagst, Fred Schaub und...
Es waren also gewohnt haben gar nicht so viele, vielleicht 10, maximal 10 Leute, ne? Der eine war mal mehr da, der andere war dann wieder, ist mal öfters, Michael Bettler hat es, glaube ich, nicht so leicht, so weit gehabt nach Hause, er war dann gar nicht so oft da. Und es waren gar nicht so viele Leute, also maximal 10, so würde ich jetzt sagen.
Aber wenn da 10 Jugendliche sind, kann es abends auch schon ganz schön rund gehen. Hat da jemand aufgepasst? Kam Otto Müller?
Nee, ich glaube, das war ja alles. Der Fußball stand ja im Vordergrund. Alles kam kein Aufpasser vorbei. Ne? Wir wurden alle gut versorgt, verpflegt und so weiter. Das war alles schon für die Verhältnisse damals, also gut organisiert.
Du hast dann deine Schule fertig gemacht, warst bei der Eintracht. Dann hast du dich voll auf den Fußball konzentriert oder hast du noch eine Ausbildung parallel gemacht?
Ja, genau. Das war auch Voraussetzung Eintracht. Ich wollte eine Lehre machen, also auch eine kaufmännische Lehre. Und ich musste allerdings nur 2 Jahre, die Lehrzeit war verkürzt auf 2 Jahre bei mir, weil ich ja vorher schon die schulische Voraussetzung hatte. Und habe tatsächlich im Autohaus am Riederwald bei einem Autohändler meine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und auch den Abschluss gemacht, wobei ich im zweiten Ausbildungsjahr schon Profi war. Also war ich schon 18. Und da war ich kaum noch im Betrieb, sondern nur so, ja, hauptsächlich... lief alles darauf hinaus, den Abschluss zu machen, schulisch, und dann war ich durch und habe eine abgeschlossene Lehre gehabt.
Habt ihr in diesem Autohaus auch an Eintrachtler Autos verkauft? Weil die Stadionzeitung der 70er und frühen 80er Jahre besteht, glaube ich, nur aus Fotos, wie irgendwelche Spieler ein Auto übergeben kriegen und die Hand schütteln.
Also ihr selbst habt natürlich einen Fred Schaub, wir haben beide uns damals in Ford Capri. Das waren zumindest schon mal die Eintrachtler, die mir jetzt direkt einfallen, wir beide selber, aber... Ich weiß nicht, also Autohaus am Riederwald waren ja auch gut vernetzt und war ja mit der Eintracht gut verbunden, dass da immer auch Spieler unterkamen, die eine Ausbildung machen wollten. Die haben sich dann zusammengearbeitet irgendwo.
Ja. Und dann trainieren mit Grabbi und Holz ist schon...
Das war, ja.
staunt man.
Das war natürlich, ja. Und auch die danach kommen. Speziell für mich war Charlie Körb natürlich als, weil ja auch so ähnlich die ähnliche Position spielen, ein großes Vorbild. Und Bruno Petze, als der dann kam, als Libero. Und da habe ich von den beiden auch speziell und von Bruno in Bremen später auch unheimlich viel gelernt, weil die natürlich sehr erfahren waren. Und habe mir natürlich von den beiden viel abgeguckt auch. Ne?
Dein Trainer damals war?
Der Trainer, als ich bei den Profis war, war der Friedl Rausch, war der unser erster Trainer. Und das war noch ein Trainer, der auch auf junge Spieler gesetzt hat. Deshalb habe ich im ersten Jahr in Frankfurt ja, glaube ich, schon, weiß nicht ganz genau, ich glaube 12 Einsätze gehabt im ersten Jahr. Mit 18, das war für mich schon ein Traum natürlich, da 18 oder 12 Bundesligaspiele im ersten Jahr zu absolvieren. Im zweiten Jahr war dann Lothar Buchmann. Und da, er hat mir auf die erfahrenen Spieler dann gesetzt und hatten die, sagen wir jüngeren Spieler, auch nicht nur ich, sondern auch andere, waren dann nicht mehr so zum Zug gekommen.
Weißt du noch, welches dein erstes Bundesligaspiel war?
Ja, klar. Erstes Spiel war in Kaiserslautern. Haben wir in Kaiserslautern 1-0 gewonnen, Tor von Hölzenbein, das weiß ich noch genau. Und das war für mich ganz besonders, weil man unheimlich viele Leute aus Worms da waren. Ne? Und dann war ein kleines Stadion am Betzenberg und beim Warmlaufen schon, immer beim Warmlaufen rechts Rigo gerufen und hier eingekannt, da eingekannt. Das war das erste Bundesligaspiel. Das war natürlich sehr, sehr witzig.
Am alten Betzenberg war ja die Haupttribüne unmittelbar an der Linie und man sagte mir, die Rentner konnten mit dem Regenschirm auf dich draufkloppen, wenn sie wollten. Genau, da konnte ich fast schon einige
mit Handschlag begrüßen, mal kurz ran, haben wir die Hand ausgestreckt und habe ich viele Leute aus Worms gesehen, ja.
Erste Bundesligaspiel gleich in Kaiserslautern gewonnen, so kann es losgehen.
Das war gut, ja.
Und dann in der ersten Saison als Profi bist du gleich Europapokalsieger geworden.
Das war natürlich nochmal ein Hausmeister, sogar einen Einsatz gehabt.
Du hast bei diesem legendären Spiel gegen Feyenoord Rotterdam gespielt.
Wurde ich eingewechselt, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, zumindest, da profitiere ich heute noch von.
Wir haben einen Bestand an Bildern. Du hast gegen Feyenoord Rotterdam gespielt. Wir haben 4-1 gewonnen. Ihr seid ins Finale gekommen und es gibt ein Foto aus der Umkleidekabine, wie du mit Europapokal als ganz junger Kerl dastehst.
Das ja, das habe ich gar nicht.
Ist das nicht das, was das du mir vorhin gezeigt hast?
Also war das in der Kabine? Okay, ja. Okay. Ich dachte, ja, mit Udo Klug das Bild.
Genau.
Ja, ja, klar, das habe ich. Ja, ja, klar.
Ja. Ja, ja. Wie habt ihr den Europapokalsieg gefeiert?
Oh, das war eine Feier, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wo die in so einem Hotel dann, weiß nicht mehr, welches Hotel das in Frankfurt war, aber es war natürlich eine lange Nacht. Eine lange Nacht und dann ist ja auch der Pokal war auf einmal verschwunden und so weiter. Das ist eine Geschichte, die in Frankfurt ja überall umgeht und die spektakulär war damals, ja.
Habt ihr ihn auch gesucht?
Ja, wir haben gefragt, ne, wo ist der Pokal gelandet und dann hat sich nachher herausgestellt, dass Bernd Hölzenbein den dann mitgenommen hatte. Und dann, glaube ich, am nächsten Tag ist er irgendwie wieder aufgetaucht oder Tage später. Ne?
Der Jürgen Gerhardt ganz schön gezittert, weil Bernd Hölzenbein hat ihn wohl einfach mit nach Hause genommen. Und Jürgen Gerhardt hat am nächsten Tag rumtelefoniert, wo ist der Pokal,
wo ist der Pokal.
Und keiner hat ihm gesagt, wo er ist. Der muss ganz schön gezittert haben. Und es gibt nette Aufnahmen, wie der Sohn von Bernd Hölzenbein an diesem Pokal rumklettert, an so einem Brunnen in Grafenbruch oder so,
okay,
bevor er dann wieder zurückgebracht wurde.
Ja, ja.
Du warst Europapokalsieger mit 19 Jahren, in der darauffolgenden Saison mit der Eintracht auch noch den DFB-Pokal gewonnen. Wir haben gegen Kaiserslautern das Finale gespielt, du hast
Stuttgart,
auch gespielt,
ja.
Zwei Spiele gegen Ulm, gegen Oldenburg. Und da sagst du aber, in dem Jahr war es ein bisschen schwieriger für dich als Nachwuchsspieler.
Ja, genau, weil Lothar Buchmann hat es, sagen wir, uns jungen Spieler, ne, teilweise etwas schwer gemacht. Also es war ein anderer, der mit dem Friedl Rausch hatte man einen anderen Kontakt gehabt. Und Lothar Buchmann war ein anderer Typ eben auch. Und da hat es eben manchmal die Chemie dann nicht so gepasst. Ne.
Und dann hast du in der Saison mal die Fühler ausgestreckt, wie es für dich weitergehen könnte?
Ja, es war tatsächlich so, ich hatte in der Halbsaison, also in der Wintersaison schon ein Probetraining gemacht. Also war einmal teilweise auch so, dass der Otto Müller gesagt hat, Mensch, Junge, du musst spielen, du musst am besten vielleicht den Verein wechseln. Das war so sein Rat an mich. Also guck mal, dass du vielleicht woanders unterkommst. Und da hatte ich so einen Berater hier auch, dann hatte ich ein Probetraining bei Schalke 04 gemacht. Mit Klaus Fischer, Rüssmann und so und die Großen. Aber das war mitten im Winter, also praktisch direkt in der Wintersaison. Und da lag ungefähr so 20 Zentimeter Schnee. Und dann kam ich da an, einen Tag Probetraining, Vor- und Nachmittag im Schnee. Da kannst du natürlich, war schwierig, irgendwie was zu zeigen. Ne? Und dann haben die gesagt, wir melden uns wieder. Und dann hat sich aber keiner gemeldet. Und dann bin ich noch ein halbes Jahr in Frankfurt geblieben und bin dann erst zum Ende der Saison gewechselt.
Und Bremen, hattest du da Vorstellungen? kanntest du die Stadt? Weil das ist jetzt ja nur Frankfurt-Worms ist eine Distanz, die man ganz gut überbrücken kann, um nach Hause zu fahren. Aber von Bremen wird es dann schon schwierig.
Es war ja so, dass ich durch den Spielerberater erst einen Vertrag bei Darmstadt 98, damals gab es ja zwei, also sie war ja die zweite Liga zweigeteilt, zweite Liga Nord und Süd. Und Darmstadt 98 stand schon als Aufsteiger fest, zweite Liga Süd. Und dann sagt der Mensch, die haben Interesse, die würden dich gerne von Frankfurt nach Darmstadt holen. Und dann sind wir da hin und ich habe mit dem damaligen Manager, weiß ich nicht, wie der hieß, gesprochen und war eigentlich ziemlich, ging eigentlich ziemlich fix, dass wir uns einig waren. Und ich hatte bei Darmstadt 98 einen Vertrag unterschrieben. Und dann war für mich alles klar, ist er noch näher von Worms nach als wie von Worms nach Frankfurt, kürzere Strecke. Und dann kam irgendwie eine Woche später kam ein Anruf von meinem Spielerberater, du, das wird nichts. Die müssen irgendwie in die Flutlichtanlage, glaube ich, um Erstliga tauglich zu sein, müssen die Flutlicht umbauen. Und die konnten das die Ablösesumme nicht zahlen von 400.000 D-Mark war das damals. Und dann war ich nicht erstmal geknickt, sag, Mensch, schade, was machen wir jetzt? Dann sagte, Mensch, ich habe noch was anderes, ich melde mich die Tage. Und dann ein paar Tage später ruft er an und sagt, was hältst du von Werder Bremen? Die stehen jetzt als Zweitliga-Aufsteiger fest. Und ich war ja vorher schon mehrmals in Bremen mit der Eintracht. Und Bremen war für mich immer eine Stadt, wo es immer viel geregnet hat. Immer, wenn wir da waren, immer Regen, bisschen Duster alles. Und so die Vorstellung, die man als so im Kopf hat, ne, von der Stadt, denkt, oh Mensch, da war weit weg und Duster oben. Ne. Und war ich erst nicht so begeistert. Aber dann habe ich Otto Rehhagel, war ja damals Trainer schon, den in Frankfurt im Hotel getroffen, mit seiner Frau Beate, ist ja immer dabei, ne? Die bewertet die Spiele ja auch. Und da bin ich mit ihm schnell einig geworden, sein Konzept, was er hatte, um für die erste Liga dann eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Das Okudera war ja auch als neuer Spieler geplant. Und dann habe ich mich für Bremen dann entschieden.
Liebe Eintrachtlerinnen und Eintrachter, wir reden gleich über Bremen, aber vorher machen wir die Eagles 11. Das sind 11 Fragen, die du ganz kurz beantwortest. Die erste Frage ist dein Karriere-Highlight.
Karriere-Highlight? Das war schon UEFA-Pokalsieg.
UEFA-Cup, ja. Richtig so, 1980. Ja. Mit wem würdest du gern einen Tag tauschen, wenn du könntest?
Vielleicht mal mit Rudi Völler.
Auch hier aus der Gegend, aber nie für die Eintracht gespielt. Ja. Dein bester Kumpel, den du durch den Fußball kennengelernt hast?
Ja, Michael. Guter Freund. Michael Künast.
Michael Künast und für euch Zuhörende, Michael Künast sitzt hier und belauscht das Ganze. Der kommt nämlich als nächstes zum Podcast. Das beste Spiel deiner Karriere?
Oh, ich habe gegen Düsseldorf mal 2 Tore geschossen.
Und in welche Musikgruppe würdest du passen?
Oh, bei den Jackson 5 natürlich, bei den Jacksons. Mit meiner damaligen Frisur natürlich.
Die Autogrammkarten sind legendär.
Ja, genau.
Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst?
Wahrscheinlich, was ich dann später war, Einzelhändler im Modebereich.
Einzelhändler im Modebereich, genau. Da kommen wir auch noch dazu. Welcher Gegenspieler ist dir am meisten im Kopf geblieben? Wer hat dich am meisten genervt?
Oh, damals Horst Rubisch.
Der wollte auch mal zur Eintracht, ist aber auch nichts geworden. Ja. Wer war dein bester Mitspieler?
Oh, da waren schon sehr viele gute Spieler dabei. So von meiner Position her würde ich sagen Bruno Petzai. Ja.
Den du bei der Eintracht kennengelernt hast und dann auch in Bremen noch erlebt hast.
Genau.
Und dein Lieblingsplatz in Frankfurt ist?
Im Stadion.
Sehr gut. Und dein Lieblingsessen ist?
Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Schnitzel.
Und jetzt nochmal eine persönliche Frage. Man sagt ja immer, im Fußball kann man so viel lernen. Die jungen Leute können im Fußball viel lernen fürs Leben. Was hast du im Fußball gelernt, was du fürs Leben brauchtest?
Teamarbeit. Also, dass man ein gutes Team zusammenstellt, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist so entweder mit Familie, dass man ein gutes Team als Familie ist oder auch draußen im Leben, bei der Arbeit ist wichtig, dass man ein gutes Team zusammenstellt und so ist beim Fußball auch. Der Trainer ist dafür verantwortlich, eine gute Mannschaft zusammenstellen, die funktioniert und so ist im Leben auch und das kann man sich vom Fußball abgucken.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt auch nochmal zu persönlichen, kommen wir nochmal zu privaten. Du warst sogar Jugendnationalspieler, du hast mehrere Spiele gemacht und du bist der Sohn eines Afroamerikaners, der in Worms bei der US-Armee stationiert war. Es gibt eine beeindruckende Doku, die kann man sich auch online anschauen, Schwarzer Adler, in der es um Rassismus im Fußball geht, auch gegenüber Nationalspielern. In dieser Dokumentation ist auch Erwin Costede drin, Jimmy Hartwig, der übrigens auch mal für die Eintracht gespielt hat. Hast du als Kind jugendlicher Rassismus erlebt in Worms?
Ja, auf jeden Fall. Nur damals hatte das noch nicht, sag mal, so einen Stellenwert, beziehungsweise wurde nicht so sensibel behandelt wie heute. Also heute ist ja wirklich so, wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird im Spiel, dass da teilweise die ganze Mannschaft vom Platz geht und da wirklich Spiele abgebrochen werden und so. Das war natürlich damals nicht so der Fall, aber es ist natürlich wichtig, dass sich das so entwickelt hat, dass das wirklich nach draußen so kommuniziert wird, dass das kein Thema ist, überhaupt kein Thema und auf dem Platz sowieso nicht. Bei mir persönlich war es damals, es gab noch nicht so viel, schwarze Spieler in der Bundesliga. Es war wirklich so Erwin Costede. Also zu meiner Zeit war Erwin Costede bei Offenbach oder bei Bremen danach. Jimmy Hartwig in Hamburg und ich in Bremen. Das waren so die drei, die, als schwarze Spieler so bekannt waren. Und es wurde ja später erst, wenn man sich heute die Mannschaften anguckt, sind ja viele Mannschaften, wo fast teilweise mehr schwarze Spieler sind als weiße Spieler. Und auch Nationalmannschaften. Und das hat sich mittlerweile alles viel geändert. Aber das Thema Rassismus ist natürlich heute einen ganz anderen Stellenwert als damals, ne? Das auf jeden Fall.
Gab es damals, wenn du angefeindet wurdest, gab es da Unterstützung von Vereinen oder war das auch für die Vereine überhaupt kein Thema?
Also wenn im Spiel was passiert war oder wenn im Spiel was gesagt wurde vom Spieler, vom Gegenspieler oder so, das war irgendwie, das hat man so hingenommen und hat vielleicht selber einen Spruch zurückgemacht und das Thema war erledigt. Dann hat auch dich keiner unterstützt oder so. Oder das war damals ein ganz anderer Ablauf.
Hast du familiär Unterstützung gehabt? Hast du mit deinem Vater guten Kontakt gehabt? Oder?
Also meinen leiblichen Vater kenne ich gar nicht.
Kennst du gar nicht?
Nee, den kenne ich gar nicht. Der war in Worms stationiert und meine Mutter war noch sehr jung, als sie ihn kennenlernte. Und meine Mutter war auch sehr jung, als ich geboren wurde. Sie war 17. Ja, das heißt, sie war 16, als sie mit ihm zusammen war. Und er war, was ich gehört habe, was sie erzählt hat, damals auch ein junger Soldat hier. Und der wahrscheinlich, als er gehört hat, dass sie schwanger ist, sich dann, sag mal, vom Acker gemacht hat, wie man so schön sagt. Aber das nehme ich ihm gar nicht übel, weil wenn es ein junger Kerl ist, wenn sie vielleicht 16 war damals und er 18 und sie sagt dann, na, ich bin jetzt schwanger und sagt, Mensch, ich bin hier gerade hier in Worms angekommen in der Armee und jetzt sagt eine Frau, mit der ich kurz zusammen war, ich bin schwanger, dann ja, hat sich das einfach so ergeben, dass er dann wieder zurückgegangen ist nach Amerika. Ne? Er kam aus New York, das weiß ich.
Dieser Rassismus, du warst ja dann in Bremen und du hast dann auch mit Erwin Costede zusammengespielt, ja. Der ja auch oftmals angefeindet wurde. Habt ihr euch dann so ein bisschen zusammengetan? Ich habe mitgekriegt, dass du gestern gesagt hast, auch wenn ich nach Frankfurt komme, fahre ich beim Erwin vorbei. Du wolltest eigentlich ihn besuchen, das hat sich wohl nicht ergeben. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, wir haben gleich, vielleicht auch aufgrund der Hautfarbe, gleich einen guten Kontakt gehabt. Und Erwin war natürlich auch ein zugänglicher Typ und immer Spaß gemacht und war ja schon damals, als ich nach Bremen kam, einer der älteren Spieler, der auch kleine Vorteile hatte beim runden Laufen. Wir mussten außen, Erwin durfte in der Mitte und im Mittelkreis. wir haben gleich einen guten Draht gehabt und so. Und jetzt über die Jahre danach haben wir nicht mehr so viel Kontakt gehabt, weil er dann ja auch seine Karriere beendet hatte. Und wir sind praktisch jetzt erst wieder in Kontakt gekommen durch den Film eben Schwarzer Adler, ne? Weil er da auch eine große Rolle spielt im Film, sondern in der Doku ist es ja. Und auch Jimmy Hartwig, da habe ich wieder Kontakte zu einigen gehabt, die ich länger nicht gesehen hatte. Und Erwin wohnt in der Nähe von Münster und ich hatte geplant, ihn mal zu besuchen, weil er ist auch ein bisschen krank und ein bisschen älter geworden ist, aber krank. Jetzt ist er und wollte ihn tatsächlich mal besuchen lassen, weil ich ihn jahrelang nicht mehr gesehen hatte.
Aber ihr telefoniert noch?
Wir haben telefoniert schon, ja, genau.
Ja. Du bist dann in Bremen gestartet und da bist du auch eigentlich richtig durchgestartet. Bei der Eintracht in der Saison nicht so viele Spiele gemacht und bei Bremen hast du gleich in der ersten Saison alle 34 Spiele gemacht. Du warst quasi Stammspieler und hast sogar als Abwehrspieler 8 Treffer gemacht. Warst beim 2:9 gegen die Eintracht dabei, aber ansonsten war das erste Jahr für dich ein Riesenjahr.
Ja, war ein super Jahr. Also das, ja, so wie man sich das vorstellt, auch verletzungsfrei geblieben, nicht gesperrt. Also ich war auch ein, sagen wir, nicht ein Spieler, der so reingehauen hat, sondern eher mit Auge eher gespielt hat. So war so meine so wie ein Bruno Petzer, ne? Was man sich so abgeguckt hat. Mit Auge, Schnelligkeit war da, Kopfballstärke war da. Also war ein bisschen was da, auch noch so ein bisschen vorm Tor, so ein bisschen den Riecher gehabt, wo vielleicht der Ball hinkommt, ein paar Abstauber gemacht und so, kamen dann 8 Tore zusammen. Und das war natürlich auch sehr ungewöhnlich für die Zeit, für einen Abwehrspieler, 8 Tore zu schießen. Da würden sich heute einige Stürmer freuen, ne?
Du hast vorhin gesagt, dein Vorbild war als Kind Franz Beckenbauer. Ja. Und dann später wurde es dann Bruno Petzer?
Ja, klar. So mit der, ne? Franz konnte ich ja vom wobei ich ja auch gegen Franz Beckenbauer noch gespielt hatte.
Ja.
Ne? Ich habe ja noch direkt ein Spiel, als Franz Beckenbauer von New York zurückkam, ist zum HSV. Das war mein erstes Jahr in Bremen. Und da war im Spiel im Weserstadion, habe ich extra mal auch festgehalten, Mannschaftsausstellung, auf der anderen Seite HSV, Franz Beckenbauer und ich bei Werder Bremen. Im ersten Jahr war das, 81, 82, habe ich noch gegen mein damaliges Vorbild gespielt und danach mit der Zeit ist man mit dem Zusammenspiel Bruno Petzer in Frankfurt schon und natürlich in Bremen, als wir ein eingespieltes Abwehrduo waren, da war der Spielstil von Bruno war schon beeindruckend auch, ne?
Du hast gegen Franz gespielt, als er zurückkam und du hast gegen die Bayern beim 2:0, als Bremen gewonnen hat, hast du ein Tor gemacht. Also ja. Ihr habt gegen Bayern München gewonnen. Du hast in dieser ganz großen Mannschaft gespielt mit Uwe Reinders, Meier, Okudera, Fichtel, Burdenski im Tor. Und was ich vollkommen vergessen habe, du wärst um ein Haar Meister geworden. Saison 82, 83, Bremen war noch ganz frisch in der Bundesliga. Ihr wart punktgleich mit dem HSV und seid Zweiter geworden.
Genau. Das Jahr, da waren wir schon wirklich sehr gut eingespielt, auch echt eine starke Truppe und mit Reinders und Meier, Uwe Brachten, so waren wirklich hat sich wirklich gut was entwickelt in Bremen. Und ja, wir haben ein gutes Spielsystem schon gehabt auch und haben teilweise die Mannschaft eben sehr früh attackiert, so ein Vorchecking gespielt und waren, ja, da war schon eine gute Saison. Und die Vizemeisterschaft haben sie in Bremen gefeiert oder haben wir damals in Bremen gefeiert wie eine Meisterschaft. Ne? Mit so einem Pferdewagen vom Weserstadion bis zur Innenstadt im Roland. Tausende Leute auf der Straße, als ob wir Meister geworden wären, aber leider nur damals der Vizemeister. Aber das ist auch so bei den Leuten gut in Erinnerung geblieben. Ne?
Und Bremen wurde dann später ja noch Meister, aber das war so als Aufsteiger oder zweite Jahr in der Bundesliga, Zweiter, das war schon ein Riesenerfolg. Ja,
also nach dem Aufstieg Fünfter, auch UEFA-Pokal und ja später Vizemeister, das war schon nach der Aufstiegssaison für Bremen, war das schon echt was ganz Besonderes, ja.
Und dann kam die nächste Saison und dann hast du dich ganz schwer verletzt.
Ja, leider. Es war die Saison 83, 84, genau. Es war schon zum Ende der Saison. Es war allerdings ein Pokalspiel, also kein Bundesligaspiel, ein Pokalspiel. Das war das Besondere. Bei dem Spiel haben wir mit Werder Bremen in Mönchengladbach gespielt, Halbfinale. Und das Besondere war, dass das live übertragen wurde. Das war ja damals nicht gang und gäbe, dass so DFB-Pokalspiele, meist das Finale, ja, aber nicht die Halbfinals wurden nicht live übertragen. Und da habe ich leider das Pech gehabt, dass ich mich nach knapp einer guten Viertelstunde in Zweikampf mit Norbert Ringels damals, wie mein Knie verletzt hatte. Hieß erst, es wäre nicht so schlimm, so vom Gefühl her habe ich schon gemerkt, irgendwas passt im Knie nicht. Und unser Mannschaftsarzt sagt, Mensch, geh mal weiter, ist nur eine Prellung. Und dann hat sich herausgestellt, dass dann wirklich das Knie so Innenband, Außenmeniskus und Kreuzband her kaputt war. Und ich habe nochmal 2, 3 oder 5 Minuten weitergespielt, habe schon gemerkt, irgendwie mein Knie geht immer außen weg und bin dann raus und dann dann kam die ganze Misere mit den Operationen und die erste OP war auch in Mönchengladbach, die ist nicht so gut verlaufen und auch nicht so gut behandelt worden danach. Musste ich noch 4-mal nachoperiert werden und praktisch 5 Operationen in 15 Monaten gehabt und bin dann leider nie mehr auf die Beine gekommen und habe die Schmerzen bis heute noch, also 40 Jahre später auch noch.
Du hast probiert, wieder zu starten. Du hast immer wieder im Training angefangen, genau. Aber es ist ja immer wieder schief gegangen.
Ich war tatsächlich hier mehrmals in Frankfurt auch. Damals waren Erich und Gebel so zwei Fitmacher, wo Handballer, Fußballer, Leichtathleten alle herkamen, um sich wieder aufbauen zu lassen. Und da war ich, da hieß es bei mir immer, ja, in 4 Wochen bist du wieder oben dabei. Und ich war dann einmal 6 Monate und einmal 5 Monate unten. Und andere, die ich dann unten gesehen hatte, die mit mir trainiert hatten. Die haben nach Wochen wieder gespielt, habe ich wieder im Fernsehen gesehen und ich war immer noch hier. Das war natürlich dann frustrierend, das so zu erleben, dass es bei mir nicht vorwärts ging und andere schon wieder am Start waren. Und dann habe ich dann, das habe ich bis ja fast 2 Jahre lang gemacht und habe dann 1986 den Antrag auf Sportinvalidität gestellt und bin dann 86 Sportinvalide geworden. Und die in jungen Jahren noch. Also verletzt habe ich mich, da war ich gerade mal 22, bin 2 Wochen später im Mai 23 geworden. Also es war natürlich ein frühes Karriereende und die Zukunft wäre gut gewesen, weil ich ja auch U21 gespielt hatte schon bei Umsprung. Schon fast also zumindest schon Thema für die A-Nationalmannschaft auch. Mit damals Jupp Derwall schon, hat er schon gesagt, demnächst bist du auch mal dabei. Und selbst Franz Beckenbauer danach, als ich schon verletzt war oder noch verletzt war, hat sich Franz Beckenbauer als Teamchef sogar, habe ich im Weserstadion getroffen. Beim Spiel hat mich angesprochen, was die Verletzung macht und wann es weitergeht. Also selbst Beckenbauer damals nach mir erkundigt, wie es bei mir aussieht. Das fand ich schon beeindruckend.
Dann, wenn man sieht, du hast 110 Bundesligaspiele gemacht und hast mit 23 schon aufgehört. Ja, kurze Zeit, hättest dann auch noch die großen Zeiten von Werder Bremen mitgemacht mit der Meisterschaft, die dann ja kam.
Wenn sie dann Meister geworden wären, weiß ich nicht. Aber oder ob sie dann Meister geworden wären. Nein, aber ich habe ja wirklich ein gutes Jahr. War eigentlich für die Zeit war schon gut gelaufen und auch in der U21 war ja, ich habe ja mit allen, die fast 90 Weltmeister geworden sind, also damals war Eike Immel im Tor, Bernd Schuster mit Rudi Völler im Sturm, Pjelid Barski, Johnny Otten, also waren ja Namen dabei vorne, also alles beste Spieler.
Du hast mit Pjelid Barski zusammengespielt, du hast auch mit Jogi Löw zusammengespielt. Hast du mit den Leuten heute noch Kontakt?
Ich habe jetzt tatsächlich Pjelid Barski nach Jahren mal wieder getroffen, allerdings bei einem traurigen Anlass. Das war bei der Trauerfeier von Dieter Bodensky in Bremen. Da habe ich dann Litti mal nach Jahren getroffen. Rudi Völler natürlich, wir haben immer zwischendurch mal Kontakt. Und ja, so ein paar.
Und du sagst, die Schmerzen hast du bis heute?
Bis heute noch, ja.
Also in so einer Traditionsmannschaft kicken, das wäre gar nicht möglich für dich. Golf spielst du, glaube ich, oder
Golf
hast du gespielt?
Ich habe mit Golf zu tun auch. Aber ich habe bei Werder Bremen dann ein paar Jährchen immer mit, hat ja auch der Dieter Bodensky organisiert. Als junger Spieler schon in der Traditionsmannschaft gespielt, als ich 25 war, ne, wo eigentlich nur Ältere gespielt oder dabei sind. Da war ich schon früh dabei, aber das habe ich damals danach dann auch aufgegeben, weil ich immer nach den Spielen immer extreme Knieschmerzen hatte. Und natürlich auch nicht mehr so spielen konnte wie früher. Aber das, ich muss sagen, durch die Verletzung ist mir dann der Spaß am Fußball, selber Fußballspielen vergangen. Aber ich sage immer, wenn man sich nicht mehr so rumquält und danach nicht mehr laufen kann, dann macht dir das eigentliche Fußballspielen selber nicht mehr so viel Spaß. Aber ich bin natürlich immer noch sehr interessiert am Fußball schauen.
Aber natürlich ist das für 23-, 24-Jährigen gewaltiger Dämpfer, wenn du deine Zukunft planst und auf einmal siehst, das geht nicht mehr weiter. Genau. Bist du da in ein Loch gefallen oder hast du gleich gesehen, wie komme ich jetzt weiter, was mache ich jetzt als nächstes?
Ja, ich habe mich eigentlich nicht lange aufgehalten. Ich bin 86 Invalide geworden und habe 87 schon mein Geschäft eröffnet. Also ich habe dann sofort gesagt, okay, wenn es mit Fußball nicht mehr geht und was ich eigentlich auch nach dem Fußball machen wollte, also aber nicht so früh, habe ich dann einfach früher umgesetzt und habe dann ein Jahr später in Bremen schon mein Einzelhandelsgeschäft eröffnet. Und das habe ich dann von 1987 bis 2003 habe ich ein Einzelhandelsgeschäft gehabt in Bremen, wo mich auch dann teilweise, wenn die Eintracht in Bremen gespielt hat, haben mich immer Eintracht-Spieler besucht. Rainer Falkenhayn ist immer ins Geschäft gekommen mit Charlie Körbel und andere Spieler, die dann von früher dabei waren oder Offizielle, weil die wussten, der Rigo hat da sein Geschäft. Und so habe ich eigentlich immer den Kontakt zur Eintracht immer noch gehabt. Und ich muss sagen, dass über die Jahre eigentlich immer mehr von der Eintracht gekommen ist, muss ich sagen, das ehrt mich. Also ich habe immer eine hohe Wertschätzung von Frankfurt erlebt.
Jetzt sagst du so Einzelhandelsgeschäft. Ich lese da immer, es war eine Modeboutique oder sogar zwei Modeboutiquen. Wie hieß die Boutique nochmal?
Also ich hatte angefangen mit Rigos Nouveau. Also Rigos Nouveau ist ja französisch, heißt neu. Das war meine neue Geschichte, Rigo. Rigos neue Geschichte. Und danach habe ich es nochmal geändert auf Rigos Männersachen, um das ein bisschen klarer darzustellen. Genau.
Und wer von den Eintrachtlern war besonders modebewusst? Weil man findet das immer wieder und die Leute erinnern sich auch dran, dass wenn sie beim Auswärtsspiel in Bremen waren, dass sie bei dir eingekauft haben. Wer war besonders modebewusst?
Also modebewusst von damals, also als ich zum Beispiel hier war, waren natürlich Ronny Borchers und Wolfgang Trapp. Das waren immer, die haben mich auch hier in Frankfurt schon zu den Boutiquen, wo man hin muss, mitgeschleppt damals in den jungen Jahren. Ja, aber Frankfurt ist ja, da ist auf jeden Fall, sind die Frankfurter, glaube ich, modischer als die Bremer.
Warst du als junger Kerl so ein Modefreak? Ja, bist du auch immer hier in Frankfurt immer durch die Boutiquen gelaufen?
Ja, nicht nur als Worms, in Worms schon. Als ich ganz jung war, immer schon modische Hosen, Hemden, hat meine Tante aus Amerika damals mitgebracht. Also immer Mode war immer schon mein Ding. Mode, Musik, das war immer schon mein Ding.
Und bis 2003 hast du die Geschäfte gehabt und
genau.
Danach hast du dich nochmal im Golf.
Ja, genau. Also das war so, dass ich das Geschäft auch ein bisschen negativ entwickelt hatte die letzten Jahre. Da war es schwer, weil ich nicht der Einzige, der dann aufgeben musste in Bremen auch. Aber dann, am Ende war ich dann auch einer von vielen, wie sich das so entwickelt hat. Hab dann mein Geschäft abgegeben und hab die Seiten gewechselt und bin als Vertreter jetzt schon seit 20 Jahren schon in der Golfbranche allerdings unterwegs. Und da bin ich, ja, dann läuft es sehr gut. Da bin ich für eine Firma, die sitzen, kommt wieder Mönchengladbach ins Spiel, wo ich mich verletzt habe. Und ich bin jetzt für eine Firma unterwegs, die in Mönchengladbach sitzt. Und für die bin ich schon fast 20 Jahre unterwegs als Vertreter.
Und im Golf triffst du auch viele ehemalige Fußballer, oder?
Ja, es gibt ja, wir haben mit den Golfern einen eigenen Verein, die GoFus, also die golfenden Fußballer. Und da bin ich auch schon seit fast 20 Jahren mit dabei. Und da habe ich viele Bekannte und welche auch, die nach mir gespielt haben, im Fußball getroffen. Und das ist eine Vereinigung, die, und ein Verein, die auch so viele Bolzplätze und Spielplätze baut, haben so ein Projekt, nennt sich Platz da, wo wir fast jetzt schon über 300 Bolz und Spielplätze für Kinder gebaut haben. Und da ist der Präsident von den GoFus, Norbert Dickel. Und dem Verein gehöre ich eben auch schon fast 20 Jahre an. Sind viel auch von Eintracht Grabowski war dabei, Ben Hölzenbein und so weiter, waren alles Mitglieder von den GoFus.
Ja, zurückzugehen aus Bremen war für dich keine Option. Du hast dich da oben wohlgefühlt in dem dunklen Bremen, wo es immer geregnet genau. hat.
War nicht immer so dunkel, wie ich dachte, aber nee, tatsächlich hat sich so ergeben, muss ich wirklich sagen, weil ich ja auch, als ich mich verletzt habe, war ich ja gerade von 81 bis 84, war ich gerade 3 Jahre da. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich oben in Bremen und habe dann mein Geschäft eröffnet. Und das Geschäft habe ich 16 Jahre gehabt. Und deshalb, da waren schon mal 3 Jahre gespielt, 4 Jahre, auf einmal war ich schon 20 Jahre in Bremen. Und dann bin ich oben geblieben. Sonst, es war tatsächlich immer auch die Frage, Mensch, wieder zurückzugehen. Aber wenn du schon 20 Jahre dann in oben im Norden bist, da sagst du, jetzt bist du hier schon so verwurzelt. Jetzt bin ich schon über 40 Jahre da, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Aber der Gedanke zwischendurch war wirklich auch die Frage, kam schon öfters, willst du mal wieder zurückgehen nach Frankfurt, nach Worms? Das war, meine Mutter und meine Schwester leben ja noch in Worms. Nach Worms zurückzugehen, das wäre nicht meine Option gewesen. Aber Frankfurt hätte ich mir schon vorstellen können, weil einfach die Stadt schon größer ist. Aber wie gesagt, dann durch das Geschäft war ich schon so lange oben, dann bin ich in Bremen jetzt schon geblieben.
Der Kontakt hier nach Frankfurt ist aber gut, nicht zuletzt wegen den vielen Finals, in denen wir permanent spielen. Also wenn ein oder jetzt in Sevilla werden die Titelträger eingeladen und du hast uns dann begleitet nach Sevilla. Du hast das miterlebt, du hast den Europapokalsieg 1980 miterlebt, hier bei uns im Stadion. Ja. Und jetzt hast du 2022 Sevilla miterlebt. Wie war das für dich, mit den jungen Kerlen mitzujubeln, wie sie gegen die Glasgow Rangers gewinnen?
Ach, das war natürlich eine tolle Erfahrung. Ich finde allgemein erstmal finde ich mich sehr geehrt, dass ich die Wertschätzung von Eintracht, dass immer wieder die Einladung. Ich war eingeladen zum DFB-Pokalfinale 2-mal. Ich war zum Europapokalfinale nach Sevilla vor 2 Jahren eingeladen. Also die Eintracht ist immer wieder auf mich zugekommen und hat mich eingeladen und haben sich gemeldet bei mir. Das muss ich ehrlich sagen, diese Wertschätzung habe ich von, obwohl ich schon über 40 Jahre in Bremen bin, die erlebe ich in Bremen nicht so. Und das habe ich auch wirklich auch, wenn ich mit Leuten spreche, da sage ich auch den Leuten, auch den Bremer Fans sage ich da so, sage, da ist eine ganz andere Wertschätzung mir gegenüber jetzt. Und das finde ich natürlich schon klasse. Aber ich glaube, die Eintracht lebt auch wirklich wenn sie sagen, Mensch, ihre Tradition und was ich auch von anderen Spielern höre, dass das bei anderen genauso ist, das finde ich schon klasse. Ne? Und der Trip nach Sevilla, das war natürlich Highlight, waren viele alte Bekannte wieder dabei und dass das am Ende wirklich so erfolgreich ausgegangen ist, das war natürlich noch die Sahnehäubchen obendrauf, ne? Dass der Erfolg dann da war, das war natürlich ein wunderbares Erlebnis.
Für uns war das eine sehr aufregende Sache. Wir haben die Titelträger begleitet zum Stadion und das war ja in Sevilla alles relativ einfach organisiert und es wurde uns gesagt, es gibt keine Möglichkeit, da einen Bustransfer zu machen, lauft einfach dahin. Also sind wir da hingelaufen. Liebe Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, mit der 59er Meistertruppe, mit den 80ern, mit den 74ern, es waren irgendwie 35 Leute und wir hatten Riesenprobleme, die 59er über die grüne Ampel zu kriegen. Und als wir zurückkamen, um euch abzuholen, wart ihr eingereiht worden in den Fanmarsch zum Stadion. Also irgendwann warst du mitten bei der Basis. Ihr seid mit unseren Fans in Richtung Eintrachtkurve gelaufen. Wie war das da? Mittendrin statt nur dabei?
Genau. Ja, es war, wir wurden irgendwie getrennt. Es war ja an dem Tag, ne, am Spieltag war ja sehr heiß, war ja fast 40 Grad. Und es gab keinen Anlass von den Polizisten, die Fans so zu trennen. Aber irgendwann kamen die an mit Pferden, ne, und haben uns, ne, mit den Pferden und mit irgendwelchen Stöcken so geteilt hier auf ihr links rüber, ihr rechts rüber. Und auf einmal waren wir abgeschnitten und konnten nicht mehr zum Stamm wieder zurück. Und da war ein Teil von uns, waren wirklich auf der anderen Seite, mussten wir warten dabei in der Hitze bei fast 40 Grad. Haben da fast eine Stunde gebraucht, bis wir dann weitergelotst wurden Richtung Stadion. Wobei die Entfernung vom Hotel zum Stadion war ja gar nicht so weit. Aber keine Ahnung, war das höchstens 2 Kilometer oder 1,5 oder so. Und das hat aber dann wirklich lang gedauert und dann waren wir irgendwie verloren.
Alle haben sich aber wiedergefunden. Ihr wart im Stadion, du hast den Titelgewinn gefeiert und es war ein Riesenerlebnis. Auch der Empfang in der Frankfurter Botschaft am Vorabend, das war auch toll. Das Treffen in dieser Hacienda.
Das war super, ja. Das war klasse, ja.
Also wenn ich jetzt so höre, wie du darüber berichtest, über Sevilla, über den Umgang, über die Kontakte zur Eintracht, ich wollte dich zum Abschluss fragen, Eintracht Bremen, für wen schlägt das Herz?
Bei mir
für
jetzt.
Beide, ja?
Ja, klar, ja, aber ich bin, also mehr muss ich wirklich sagen, das sage ich auch den Leuten in Bremen, die mich kennen und auch den Bremern, die was zu sagen haben, ich bin immer schon, ja, vom Gefühl her mehr Frankfurter, weil mir natürlich auch mehr entgegenkommt, ne? Bremen ist so ein bisschen, ja, bin ich schon lange da in Bremen, aber so vom Feeling her bin ich ein bisschen mehr Eintracht auf jeden Fall.
Das freut uns und in der Rückrunde spielt die Eintracht ja auch wieder in Bremen. Man schwärmt immer vom Schnorr, man schwärmt von der Fähre, die zum Stadion fährt. Man kann mit der Fähre in Bremen zum Stadion fahren, zu den Stadtmusikanten. Aber für dich als Wahlbremer, der sich in der Modeszene auskennt, in der Musikszene auskennt, wo muss man in der Rückrunde in Bremen unbedingt hin? Was muss man erleben? Geheimtipp in Bremen von Rigobert Gruber.
Ach so, das ist eine Überseestadt. Da sind entwickelt sich viel Neues, ne? Es sind viele neue Geschäfte, Diskotheken, wo man ausgehen kann, ist direkt an der Weser, Überseestadt. Das sind die letzten Jahre, das wird immer größer. Und dann gibt's noch Tabakquartier. Das sind praktisch zwei neue Gegenden, wo viel Industrie früher war, wo jetzt eben viel Gastronomie und viel Neues entsteht. Das sind so die zwei Hauptquartiere, wo jetzt in Bremen mehr abgeht als in den Zeiten, als ich jung war und da war.
Und wenn ihr in die Überseestadt geht, da gibt es die Überseepromenade und eine Seitenstraße der Überseepromenade heißt Eintrachtstraße.
Eintrachtstraße?
Da gibt es eine Eintrachtstraße in Bremen.
Sehr gut.
Ja, Rigobert, ich danke dir ganz herzlich. Es hat super viel Spaß gemacht. Komm gerne wieder zur Eintracht. Wir hoffen, dass die Saison sich gut entwickelt. Vielleicht werden ja alle Titelträger irgendwann wieder eingeladen. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Spiel. Toll, dass du da warst. Und liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal kommt dann Michael Künast, der eben die ganze Zeit das belauscht hat. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, toll, dass du da warst.
Dankeschön, danke.